Hallo und herzlich willkommen zur 42. Ausgabe des ETC-Podcasts. Heute haben wir das Thema Weiße S Brüssel und bei mir habe ich die zwei Finalisten, den Michel Grüner
jo.
Und den Peter Groß.
Servus.
Also sozusagen einen Deutschen, einen Österreicher. Könnt ihr euch noch ein wenig vorstellen, damit die Leute wissen, wer ihr seid, was ihr macht, was ihr tut, was ihr schon früher gemacht habt?
Ja, so einiges, ne? Michel Grüner, mein Name. Erfolgsmäßig schon eigentlich fast alles erreicht, was geht, außer TCG Worlds gewonnen. Jetzt auch endlich mal Sealed zugeschlagen. Und ja, das war's eigentlich. Ich glaube, man kennt mich.
Peter Groß. Ich bin Student aus Wien. Jugimäßig, also ich bin ganz stolz drauf, ich habe einmal ein Turnier im Spielraum in Wien gewonnen und dann war ich noch ein zweites Mal in den Top 4, aber vielleicht schaffe ich es noch einmal. Also ich werde jetzt wieder öfters in den Spielraum spielen gehen und das wird schon werden.
Man merkt es, ja, in Österreich hat man andere Vorstellungen von Erfolg.
sind verschieden. Wieso sind die zwei Leute da? Ja klar, sie waren im Finale. Und jetzt ist die Frage, es sind nicht viele Leute, es sind immer nur zwei Leute im Finale und ihr habt euch ja vorbereitet. Und die Frage ist, wie habt ihr euch jetzt vorbereitet für diese Weiße S?
Ich beginne mal, wenn ich darf. Ja. Ich habe viel gespielt und getestet. Also ich habe mir das ganze Set organisiert und habe mir einen Cardpool gebaut, wo ich jede Karte in dem Set zweimal drinnen gehabt habe. Die Karten, die ich nicht noch herumliegen hatte oder die jetzt nicht in den Boostern dabei waren, habe ich mir einfach ausgedruckt und dann immer wieder ein neues Sealpool gemacht und gespielt. Zwei Matches, dann wieder ein neuer Sealpool. Und ja.
Und wie schaut's bei Michi aus?
Ja, ich bin's ein bisschen anders angegangen. Also ich hatte keine einzige Battlepack-Karte bis Brüssel. Ich habe mir den Battlepack Generator geholt. Ich hatte erst den internen von United Gozo sozusagen, der von Claudio gemacht wurde, glaube ich, der aber eigentlich richtig schlecht war, wenn man es mal sagen kann. Weil die Wahrscheinlichkeiten zwar richtig waren, wo die Karten waren, aber da war einfach nicht diese Sache drin, dieses Vermerk, dass es verschiedene Pools gab. Einmal diese Tributunterstützer, einmal die Beatsticks, einmal Zauberfalle, ja. Das heißt, es war immer so ein bisschen gemixt. Deswegen war der nicht so repräsentativ. Dann habe ich von dem einen ETCG-Kollegen da, Skarks, oder wie er heißt, seinen Pool-Generator bekommen, der das ganz 1:1 wiedergespiegelt hat. Und dann habe ich praktisch gewusst, okay, so sehen die Pools wirklich aus. Habe mir dann in Dueling Network alle Karten mal rein, die im Set waren, habe die dann unterteilt in Monster-Zauber-Falle, welche ich auf jeden Fall spielen werde, wenn ich sie ziehe, und welche ich nicht spielen werde. Damit habe ich dann schon mal sozusagen eine Unterteilung gehabt, wo ich weiß, okay, die Karte ziehe ich, die Karte kommt direkt in meinen Pool. Habe dann so eine gewisse Zahl von 35 bis 25 Karten pro Pool, wo ich dann sage, okay, die sind spielbar oder nicht. Und habe mir dann so die Decks gebaut. Ich habe am Schluss einfach nur noch den Generator gedrückt, um verschiedene Pools anzuzeigen. Bin einfach mit der Hand durchgegangen und habe durchgezählt, wie viele Karten ich davon spielen würde. Und das habe ich, glaube ich, halt mehrere Tage gemacht. Ansonsten noch mit Yoshi getestet viel, der am Schluss keine Lust hatte mehr zu testen. Ich habe ihm gesagt, du brauchst die 9 Ligen mehr vorzubereiten. Er meinte nicht. Ich habe das dann gemacht und ja, irgendwann kam Maxi YCS Brüssel und dort habe ich dann zum ersten Mal die Booster-Karten auch in der Hand gehabt überhaupt.
Okay, das klingt schon nach einer sehr intensiven Vorbereitung.
Auf jeden Fall.
Das heißt, ihr habt sozusagen alle Karten einmal überhaupt angeschaut und auswendig gelernt. Ist das richtig?
Also ich habe es halt beim Spielen einfach auswendig gelernt. Du kennst halt dann die Karten nach dem Lauf der Zeit. Wobei ich auch mir dann Karten am Turnier nochmal zur Sicherheit durchlesen musste, weil das einfach Karten waren, die es bei mir nie in den Pool geschafft haben, weil sie einfach so schlecht sind. Aber das hat dann mein Gegner nicht erkannt. Und dann musste ich auch gegen solche Karten spielen und sind zur Sicherheit nochmal durchlesen. Aber grundsätzlich gekannt habe ich schon alle, dann nicht auf jeden Strichpunkt dann auswendig, aber ja.
Ja, gut, gekannt habe ich eigentlich schon alle. Wir hatten da, auch wo ich mit Yoshi getestet habe, hin und wieder eben mal so Sachen wie Stronghold, und dann haben wir halt einfach gesagt, wir haben geskypt, der hat 3000 Defense und dabei hatte die Karte nur 2000 Defense. Wir haben die einfach mit einem verwechselt und ja, so war es halt. Oder eben Kunai with Chain habe ich selber einen Fehler gemacht, dass man eben nur das angreifende Monster in Defense drehen kann und dadurch, dass Yoshi das nicht gewusst hat, hat ihn das ja auch das Spiel gekostet sozusagen. Das waren so kleine Sachen oder Powerframe, habe ich klar gelesen, aber dieser Text war so lang, ich musste ihn immer 5000 Mal nachlesen.
Powerframe kannte ich noch von der ersten, vom ersten Battle Pack.
Das heißt im Prinzip, also das, die wichtigste Nachricht ist sowieso mal alle Karten durchlesen, auch wenn man sich sicher ist, dass man den Effekt weiß, weil man überliest irgendwas, man interpretiert eine Karte falsch, also das ist ja, genau. Das ist ja bei mir auch vorgekommen. Ich habe auch gedacht so, okay, Mask of Weakness, irgendwie ist in meinen Kopf reingekommen, Mask of Weakness kann man nur auf Angriffsdeklaration machen, was überhaupt keinen Sinn macht, aber dann habe ich die Karte nicht gespielt und bin später draufgekommen, ja super, die wäre eigentlich Bombe gewesen. Dann immer reingebordet. Ja. Dann im Zusammenhang mit diesen ganzen Karten ist ja auch eigentlich, dass man diese Regeln kennt, ja. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Karte hat wie Mirror Wall, dann hängt es wirklich von den Regeln ab, wie gut diese Karte ist.
Mhm. Naja, also bei mir, wie gesagt, ich glaube, jeder weiß, dass ich ungefähr der schlechteste Spieler mit Regelwissen überhaupt bin. Ja, ich habe immer gesagt, wenn die mit Damage Step 1, 2, 3, was ich auch immer angefangen habe, gesagt, ich kenne nur den Damage Step. Ja, entweder machst du was mit Damage Step oder wir gehen einfach in die Damage Calculation. Ja, ich habe da keinen Plan gehabt, wann, wie, wo, was. Deswegen war ich auch glücklich, dass ich Tag 2 eigentlich überhaupt keine Pusher hatte. Ja, dass ich diesen Pusher-Battle überhaupt gar nicht erst anfangen musste.
Ja, also ich habe mir gedacht, Miro, weil Claudio hat mir das erzählt, dass es bei der Side-Events von der EM so geruled wurde, dass man Mirror Ball schon vor der Angriffsdeklaration aktivieren muss. Und nach der Regel habe ich dann auch gespielt und deswegen hat es Mirror Ball eigentlich nie in den Pool geschafft. Und ja, aber zum Glück haben wir halt vorher noch nachgefragt beim Headchurch und sind dann draufgekommen, dass Mirror Ball doch gut ist.
Ja, man kann es in der im Damage Step machen, was die Karte ziemlich unfair macht, weil man dann wenig Möglichkeiten hat zu reagieren, weil man kann dann nur ketten, weil im Damage Step ist das dann, wenn es resolved, ist der Angriff halbiert, das heißt, wenn du den Monster pusht, wird sowieso wieder geschrinkt und dann, wenn sie resolved, bist du eigentlich in der Damage Calculation und dann gibt es ganze zwei Karten oder drei Karten, die man aktivieren kann zu dem Zeitpunkt und wenn du die nicht hast, ist der Monster tot und das Problem ist sowieso, wenn du angreifst, und dein Monster überlebt, ist dann permanent das Monster halbiert, solange diese Mauer liegt. Also
korrekt.
Die war schon ziemlich broken. Also ich habe das dann erst im Turnier gemerkt, wie stark die eigentlich wirklich ist.
Gute Karte.
Das heißt, ihr habt als Möglichkeiten, habt ihr auch irgendwie gegen Spieler dauerhaft getestet oder habt ihr immer nur so Starthände gezogen und geschaut? Oder was gibt's sonst noch für Möglichkeiten, Battle Packets zu testen? Geht man da jetzt eher so auf die Events oder sollte man das eher so online probieren oder?
Also ich muss ehrlich sagen, die Events sind nicht wirklich sinnvoll, weil du da hast du nicht diesen 10 Karten, also 10 Booster Pack und 40 Karten. Weil ich glaube, ich habe ein Event mitgespielt, auch gewonnen, aber das war glaube ich mit 8 Booster Packs und 20 Karten und es ändert schon alles. Also nicht 40, sondern 30 Karten insgesamt. Also die Events sind so lala, aber ich habe sonst gegen richtige Spieler gespielt. Ich habe auch ein paar Freunde, die ich über Yu-Gi-Oh! Kennengelernt habe, aber mittlerweile schon wieder aufgehört haben. Und denen habe ich gesagt, hey, das ist so wie früher, wollt's mal wieder spielen? Und ja, habe auch mit solchen Leuten wieder gespielt, denen es auch Spaß gemacht hat.
Ja, ich habe, wie gesagt, mit dem Battle Pack Generator ich habe ungefähr 15 Battle Pack Decks am Ende gehabt zum Testen sozusagen online, ne? Und habe dann mit Yoshi gespielt. Eigentlich habe ich fast nur gegen Yoshi gespielt die ganze Zeit, weil er super vorbereitet war. Und das hat mir eigentlich super geholfen dann.
Okay, also und dieses Format so, jeder hat 10 Booster und muss aus den 50 Karten ein 30-Karten-Deck bauen, das war gut.
Ja. Es war sogar besser als letztes Jahr, weil letztes Jahr hattest du auch Exceeds dabei. Das heißt, du hast eigentlich nie 50 Karten zur Auswahl gehabt, sondern hast vielleicht 45 gehabt. Und dadurch, dass du jetzt mehr Auswahlmöglichkeiten gehabt hast, gab es mehr Möglichkeiten, Fehler zu machen beim Deckbau und das pusht halt dann die guten Spieler, die keine Fehler machen, wieder.
Genau, weil wenn man jetzt nur 30 spielbare Karten hat, dann ist eh klar, was man spielt, aber wenn man mehr als 30 hat, dann hat man immer die Entscheidung, ja, was gebe ich jetzt rein, was gebe ich jetzt raus. Das heißt, wenn du einen schlechten Pool hast, macht es keinen Unterschied. Aber wenn du einen guten Pool hast, bevorzugt es einen besseren Spieler, weil er besser die Karten einschätzen kann und so die besten 30 Karten nimmt, anstatt ja, von 34 oder so. Mhm. Na gut, was sind die großen, also ihr spielt sehr oft in Turnieren und für Michel war das jetzt das erste Sealed, nein, war schon das zweite Sealed Event, oder?
Ja.
Bei Sheffield warst du ja auch schon dabei.
Im ersten habe ich mich nicht vorbereitet, überhaupt nicht.
Ja, da war nur Peter, der Vorbereitete und das hat man dann am Schluss leider gemerkt. was macht das jetzt für einen Unterschied, ob man, also einmal allgemein zwischen Sealed und dem Advanced Format, wo man vorher das Deck baut und dann mit seinen Karten daherkommt?
Also mir macht Sealed, sind die Events lustiger, weil die Leute sind nicht so verbissen und es ist nicht dieser ganze Stress und die Runden dauern auch nicht so lange, weil bei der EM, wenn da über 40 Minuten Overtime war, irgendwann saß es dann auch nicht mehr zu spielen und so. Ich glaube, wir waren um 7 oder so am Tag 1 fertig. Ich weiß noch, wir sind vom Essen nach Hause gegangen, da war es 10. Normalerweise heißt es um 10, ja, jetzt beginnt die nächste Runde und die übernächste Runde müssen wir auf morgen verlegen, weil das geht sich nicht mehr aus. Also es ist grundsätzlich viel angenehmer, weil auch weniger Leute sind und weniger Timeout und die Leute nicht zu verbissen.
Ja, Sealplay, wie gesagt, ich find's super. Ich weiß nicht, wie lange spielst du, Peter? Wie lange spielst du Yu-Gi-Oh?
Ja, lange. Also eigentlich seitdem es es gibt in Europa halt, dann habe ich bei der DAD-Zeit ein bisschen Pause gemacht und so competitive eigentlich seitdem es halt YCS bei uns gibt.
Weil ich meine, ich spiele ja auch seit Anfang an. Ich habe angefangen, wie vielleicht einige von euch, mit noch halt, mit Mad Dog of Darkness und Beatdown-Format an sich mit Axt der Verzweiflung und Archfiend Soldier, die mit 1-9 Beatsticks halt super waren. Und das ist eigentlich so das Format, das habe ich von der Pike auf gelernt, da bin ich mit groß geworden, das Format ist halt genau mein Ding gewesen. Ich meine, ja, da war ich, würde ich einfach sagen, dass ich dadurch, dass ich halt schon so lange Erfahrung habe, da einfach, wenn ich die richtigen Karten habe, echt fast, ja, unschlagbar bin. Mhm. Muss ich einfach so sagen. Wie gesagt, ich habe es auch gesagt, dieses, viele sagen, bla bla bla, wie viele Handkarten hier und da, habe ich nie, war mir auch egal, ob der jetzt Pot, der Topf der Gier macht, Scherbe, irgendwas. Ich habe da einfach auf Position gespielt und das war viel wichtiger für mich. Ich bin da eigentlich, wie gesagt, auch wenn ich natürlich die Cyberdose vielleicht in der Rückhand hatte oder so, eigentlich auch nie in Nachteil geraten. Und wenn er Vorteil hatte, dann hat er keine Position gehabt und hat dann dadurch verloren. Ja, also wie gesagt, einfach ein Format, wo vielleicht auch ältere Spieler wieder ein bisschen bevorzugt werden sozusagen. Und was auf jeden Fall nicht so teuer ist und ja, vielen Spielern einfach entgegenkommt, die gut sind.
Also ich muss sagen, ich habe schon auf Vorteil geachtet, aber ich mag auch jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber wollte nur gesagt haben.
Ja, ich glaube, so allgemein war das Format, also dieses Battle Pack, mehr so, wo es darum gegangen ist, dass du Position hast mit Monstern, du musst immer dauerhaft Druck an Bord haben und du musst immer schauen, dass der Gegner sich seine Karten nicht aufspart, also im besten Moment aktivieren kann, sondern du musst ihn einfach zwingen, dass er seine guten Karten so früh wie möglich aktiviert, dass du dann einfach am Schluss deine guten Karten im richtigen Moment machst und er seine guten Karten sozusagen verschwendet hat. Weil so diese zum Beispiel, diese alle Monster von Angriff zu Defense drehen Karten, das ist natürlich immer gut, ab dem Zeitpunkt, wo der Gegner schon zwei Monster hat, weil dann kannst du zwei Monster überrennen. Wenn du jetzt aber gezwungen bist, du musst das auf dem ersten Angriff machen, ist halt scheiße, ja.
Ja gut. Dachte ich auch immer, dass das alles so gut wäre. Ich hatte ja, wie gesagt, Tag 1, wenn man einen Pool sieht, zwei Cursor von Nubis, dann dieses andere Ding, was in Defense steht, No Entry zweimal. Und an sich war die Karte okay, weil ich denke, okay, du drehst die Karte in, einfach irgendwelche Monster in Defense, rennst dann drüber, aber wenn du dann halt wieder das Wabuku kassierst, ist halt dieses ganze Ding umsonst. Das sind einfach keine Removals. Ja? Das heißt, du machst Monster mit dich kaputt und wenn er auch Defense hat, dann sind die Karten überhaupt nicht so gut, wie ich am Anfang in Tag 1 gedacht habe. Und dadurch, dass ich Tag 2 solche Karten gar nicht mehr hatte, sondern eben mehr Zerstörerkarten, sowas wie Arm Shield oder eben Memory, war das halt wesentlich einfacher zu spielen dann.
Ja klar, sonst kommt halt so ein Defense-Karten-War, ja. Wer hat mehr Switch-Karten und wer rennt dann am Schluss wirklich über die Monster drüber? Genau. Okay, das heißt, vom Geld her kann man sagen, das war günstiger. Man braucht nicht viel Geld investieren. Du brauchst halt das Gleiche, was du überall brauchst. Flug, Hotel, ja. Aber dann brauchst du 20 Euro und bist fertig, ja. Du musst nicht am Vortag irgendwie stressig dir Karten rantauschen, Karten ranholen. Du musst nicht bis Mitternacht testen, was deine letzte Seitekarte ist. Also Von dem her nimmt man eigentlich sehr viel Stress von den Spielern, weil sie brauchen einfach nur 20 Euro und sie sind dabei.
Ja, vor allem, weil du jetzt das Geld noch angesprochen hast, die Matten, die man ja kriegt, sind ja auch was wert.
Ja, dadurch hat man ungefähr, würde ich sagen, auch auf jeden Fall das Startgebühr wieder drin. Ja,
also Startgebühr haben wir auf jeden Fall wieder drinnen. Ich glaube, du hast sogar, wenn du einen günstigen Flug hast oder wenn du ein günstiges Hotel hast, eins von den beiden sicher auch was drinnen, ja, wenn du es gut verkaufst.
Ich weiß nicht, ob du dafür, ja, eigentlich eher nicht, also ich weiß nicht, wie viel man zahlt, aber ich, wenn man die dort verkauft oder sonst wie, ist eigentlich auch egal, aber ein bisschen was, so viel hat man da nicht drin, glaube ich.
Es hängt halt davon ab, ob man einen Abnehmer hat, aber das ist immer so in Kartenverkauf, Kartenankauf. Wenn man den richtigen Abnehmer hat, kriegt man immer viel, aber die meisten Yugi-Spieler spielen halt und haben dann dementsprechend irgendwelche Händler, die es halt auch probieren, so den Zwischenmarkt sozusagen, da die Sachen abzukaufen. Ansonsten, wie würde ich jetzt sagen, vom Skill her, also vom Schwierigkeitsgrad und wenn man da halt spielerisch besser ist, bevorzugt das Advanced-Format, also das Sealed-Format das jetzt mehr oder wird dein Skill mehr angesprochen oder auf welche Arten von Skills sozusagen, ja, was musst du haben, um im Sealed gut zu sein?
Wie gehst du, Michel?
Ja, ich würde sagen, Spielverständnis auf jeden Fall, da muss man alle, es gibt einfach Leute, die haben dieses Spielverständnis nicht, die werden es nie haben, die können auch viel spielen. Oder könnte ich auch Mühe geben, aber die haben einfach nicht diesen Weitblick. Also das ist sowas, wie man immer mit Schach vergleichen kann, ja. Ich spiele da nicht, was kann ich nächsten Zug machen, sondern was kann ich im 5, 6, 7 nächsten Zug machen, ja. Ich meine, wenn dann mein Gegner dran ist, dann weiß ich zu 90%, was kommt, was kommen kann. Und das ist auch schon alles ja einberechnet. Und ja, sagen wir mal, gut, ich bin immer auf den Worst Case vorbereitet. Und deswegen spiele ich die Sache etwas sicher runter. Deswegen ist es ein super Skill-Format. Natürlich ist dieser Glücksfaktor das, was man sieht, ja. Der eine hat den Barbaros, der andere hat die Cyberdose, der eine hat sie nicht. Der muss sich halt dann irgendwie ein bisschen besser mal ziehen, der ist auch noch dabei oder halt ein bisschen besser spielen. Aber an sich ist es meiner Meinung nach vom Skill her auf jeden Fall das beste Format.
Also es ist, gebe ich dir eigentlich im Großen und Ganzen recht. Ich denke mal halt, dass die Leute grundsätzlich die guten Leute bevorzugt sind, weil sie sich weniger vorbereiten müssen, weil sie das einfach alles intus haben. Das ist, wie man halt jetzt gerade sein Board spielt. Und das bei den im normalen Format ist es halt meistens so, dass du irgendwelche Kombos auswendig lernst und die dann runterbetest. Also wenn du dir jetzt Spellbook anschaust, was hast du halt hier nicht, weil hier musst du dann wirklich halt deinen Pool spielen, die Karten, und musst einzeln dir noch hart Vorteile erarbeiten. Und es ist so, ich habe vorhin gesagt beim Testen, ich habe fast immer zwei Matches gespielt, also ich habe eigentlich immer zwei Matches gespielt, und es war bei gleich guten Spielern auch meistens so, dass jeder ein Match gewonnen hat, also außer wirklich ganz extreme Ausnahmen, dass ein Pool so schlecht ist und der andere ganz gut. Also es ist, meistens sind die Pools auch ziemlich ausgeglichen und du kannst halt einen schlechten Spieler kannst du ausspielen, wenn der einen besseren Pool hat, aber wenn dann beide gut sind oder sehr gut sind, dann kommt schon auch auf den Pool an und halt auch wie du ziehst dann im Spiel.
Ja, ist verständlich. Man muss hin und wieder, gibt's den Yu-Gi-Oh! Moment, man muss einfach die richtige Karte zum richtigen Zeitpunkt ziehen. Eine dieser Karten, glaube ich, in dem Format war Schädelzoma. Man konnte weit hinten sein, aber wenn der Gegner irgendwie zu gierig gespielt hat und dann kam eine Schädelzoma, hat er einfach verloren, weil das so Magic Zylinder war. Ja, passiert. Ja. Ansonsten, diesmal war die YSS in Brüssel. Jetzt würde ich fragen, wie hat euch das gefallen? Wie ist Brüssel so eine Stadt? Wie war die Organisation von dem Event? Wie war die Turnierorganisation?
Du darfst an, Peter.
Ich fange an, okay. Also zur Location Brüssel, ich war nicht ganz glücklich darüber, aber nur deswegen, weil ich schon in Brüssel war, weil vor der YSS Lille, da gab es keine Direktflüge, ich mir dachte, okay, was ist in der Nähe? Brüssel, schaue ich mal Brüssel an und fahre dann mit dem Zug hin. Deswegen war ich nicht ganz zufrieden, aber ich war dann auf Interrail und habe es eingebaut und habe viele andere Sachen gesehen und grundsätzlich Brüssel ist eine schöne Stadt, hat mir recht gut gefallen. Ich meine, die einzigen, also ich glaube, die zwei größten Sehenswürdigkeiten ist eh der Mannequin Piss, dieser kleine pinkelnde Junge, und der Grand Place, der wirklich, also der mir einfach sehr gut gefallen hat. Ich denke mir immer, wenn ich diese 360 Panorama-Apps sehe, die sind für diesen Platz genau erfunden worden. Mir hat das so gut gefallen. Und dann hast du natürlich noch das Atomium, was auch bei der Location in der Nähe ist. Und das hat mir, der Platz von der Location war eigentlich echt gut, weil er war zwar nicht im Zentrum, aber ist ja egal, wenn du dort in der Nähe ein Hotel suchst. Und du hast eigentlich von, beim Rausgehen und so, hast du von Weitem das Atomium gesehen. Und glaube ich, haben viele Yugi-Spieler mehr Kultur und von der Stadt gesehen, als sie es sonst normalerweise tun.
Ja gut, ich habe mir eigentlich dann den Sonntagnachmittag irgendwann eingeplant, um halt nochmal ein bisschen die Stadt anzuschauen. Das hat sich dann halt, hat dann irgendwie nicht geklappt, weil es dann am Schluss halt irgendwie 9 Uhr war. Oder 8. Und deswegen habe ich da relativ wenig gesehen. Ich habe nur kurz bei der Einreise den Grand Place gesehen und den Mannequin Piss. Aber das war mehr zufällig, weil ich mich da zufällig mit Rodrigo getroffen habe, weil ich sonst nichts gefunden habe. Und dann halt am Rückweg nochmal kurz da vorbeigeschaut, aber das war halt Montag früh. An sich viel gesehen habe ich nicht. Das Atomium war ganz cool, war ein bisschen schade, dass in der Location in der Nähe nichts wirklich so ein Supermarktmäßig war, sondern halt wie immer so eine Hotdog-Bude, würde ich sagen, was halt ja nicht so gesund war und auch ja, vom Preis her so lala. An sich die Anbindung war super, da war gleich nebendran das Stadion und die U-Bahn-Station, das war super erreichbar, das Hotel war sowieso gut für uns zu erreichen. Also im Großen und Ganzen war es okay, würde ich sagen.
Also beim Hotdog-Stand, ich finde, ich war überrascht, weil die hätten eigentlich jeden Preis hinschreiben können und man hätte es zahlen müssen, weil du halt sonst nichts gehabt hast. Also war ich eigentlich positiv überrascht, dass die normale Preise, also dass sie es nicht überteuert gemacht haben.
Also nicht so Location-Preise, wo wenn du Indoor bist und dann gibt's Indoor irgend, keine Ahnung, eine Bistro, dann zahlst du da normalerweise so für ein Liter Cola 5 bis 7 Euro oder so. Also.
Ja. Und man muss auch sagen, an sich die Location war innen drin, fand ich nicht gut. Dass man die Feature-Match-Area irgendwo links oben macht, das war total unnötig. Ja, das heißt, es gibt überhaupt keine Stimmung, war da am Start. Fast niemand war oben. Man konnte nicht einfach mal kurz zur Feature-Match-Area laufen, weil man immer hoch musste an diesen ganzen Stühlen und sonst was vorbei. Das war, fand ich, richtig schlecht gemacht. Cool war an sich halt noch, dass sie sowas wie Draft als Side-Events gemacht haben. Das war ein Pluspunkt, aber ja, an sich, wie gesagt, die Verteilung mit diesen oben Side-Events fand ich nicht gut.
Ja, da hast du recht. Also auch, dass man also weder das Featured Match anschauen, also auf dem Bildschirm, das war irgendwo, und das Featured Match live anschauen, war auch nicht zugänglich. Aber eine Sache, wo ich Konami wirklich loben muss, ist, es gab WLAN in der Halle. Das ist Gold wert. Kannst du immer auch gleich auch posten, wie man steht, und also das fand ich super, aber ja.
Ja, ich glaube, also WLAN, das ist sowieso was, was ich dann im Laufe der Zeit durchsetzen will, weil wir so Internetgeneration, ja, viele Leute sind schon internetabhängig und natürlich, wenn du den Spielern ein Yu-Gi-Oh! Und Internet gibst, dann sind sie natürlich noch glücklicher.
Die Leute werden Dueling, sagen wir mal, eine Internetplattform zwischen den Runden noch benutzen, um dort sich zu duellieren, wenn sie genügend haben.
Ja. Na, alles klar, alles klar. Also mir hat's auch gefallen. Ich habe es auch cool gefunden, dass wenn man vor die Halle geht, gab es irgendwie so zwei kleine Teiche oder Seen, also Teiche und dazwischen Blumen und so, das heißt, und im Hintergrund hatte man das Atomium, das heißt, man konnte wirklich coole Fotos direkt vor der Location machen und es hat auch irgendwie einen schönen Eindruck gehabt. Ich fand es auch nicht so gut, dass sie das so in zwei Stöcke, also in Parterre und erster Stock unterteilt haben. Erst recht zu Feature Match Arena, also ich bin einmal raufgegangen, um das Feature Match zu sehen, und man geht einfach zu lange, also es muss irgendwie einfach erreichbar sein, also du musst es entweder unten machen, und man muss halt die Feature Match Arena zugänglich machen, weil es war überhaupt keine Interaktion zwischen Publikum und Spieler da, man hat gewusst, irgendwo spielt das Finale, und wenn du jetzt nicht raufgehst, dann kriegst du eigentlich nichts mit, das heißt, sie haben irgendwie, es ist sicher praktisch, dass die Schreiber und so alles keinen Stress haben und Schiedsrichter müssen nicht aufpassen, dass jemand zubekommt, aber es wird irgendwie die Interaktion zwischen Spieler und Publikum genommen und das ist irgendwie, also es war einfach keine Stimmung beim Finale da, ja? Weil wenn du nicht oben gesessen bist, die Halle wusste nicht, die wusste nur, das Finale läuft, aber du spürst nichts davon und das ist irgendwie schade, wenn man so auf der EM war und wusste, was da für eine Stimmung im Finale war. Das fand ich schlecht.
Ich muss aber auch sagen, jetzt von den Featured Matches abgesehen, bei den Tops haben sie ja alle Tische genommen, die direkt neben den Zuschauern gestanden sind. Also da waren sie eigentlich sehr zuschauerfreundlich, wenn man nicht gerade ein Featured Match gehabt hat.
Genau, also die Kritik ist hauptsächlich auf die Feature Match Area und dieses Feature Match.
Da muss ich mir keine Gedanken machen. Nachdem ich maximal meine frühesten Feature Matches meistens im Finale bekomme, habe ich das Problem nicht.
Naja, und was ich noch irgendwann, also was ich echt gerne sehen würde, aber das gab es bis jetzt noch keinem Turnier, dass sie laut spricht, dass sie auch, wenn man draußen steht an der frischen Luft, dass man hört, wenn die nächste Runde beginnt, dass sie das durchsagen, weil das ist, ich bin immer so gerne an der frischen Luft zwischen den Runden, aber es geht halt einfach nicht, weil man dann ständig in der Angst ist, geht jetzt die Runde los, kriege ich jetzt ein Game los, weil ich mir frische Luft schnappen will, und da geht man halt rein und wartet dann drinnen 40 Minuten und denkt sich, okay, ich hätte die Zeit jetzt gerne lieber draußen verbracht.
Na, ist ein guter Verbesserungsvorschlag. Na gut, gehen wir weiter. Jetzt kommen wir zum viel interessanteren Teil für die aktiven Spieler, weil die wollen natürlich alle wissen, ja, ihr habt euch jetzt Tag 1 und Tag 2 geschlagen, wie waren eure Sealpools, wie waren eure Gegner, gibt es irgendwelche lustigen Geschichten? Ich glaube, am klügsten wäre, wenn ihr einmal mit euren Sealpools vom ersten Tag anfangt und erklärt, was war gut, was war schlecht, oder halt, aber halt nicht zu lange, weil sonst, sonst dauert der Podcast ewig.
Michel, beginn du.
Ja, bitte, wir waren ja nebeneinander gesessen und wollen das. Oh, mein Pool ist so schlecht, mein Pool ist so schlecht. Ich dachte, mein Pool ist ganz gut. Ja, ich hatte viele, man sieht's, ich hab's, glaube ich, es ist ja auf unserer Teamseite, früher oder später wird's auf YouTube hochgeladen, was ich hatte an Tag 1. Viele Defense-Träger, Doppel-Mirror-Wall, Doppel-Curse of Anubis, Doppel-No-Entry, die ein oder andere Defense-Pusher, eine Grace hatte ich, und viele Attack-Monster. Also so ein bisschen so Beatdown-Modus. Ich war eigentlich ganz zufrieden, weil nachdem ich das Pack auf hatte, so ungefähr 33 Karten hatte, die ich spielen wollte. Und ich musste es dann runtercutten. Eine kleine Anmerkung war sozusagen, an Tag 1 hatte ich Doppel-Mega-Fiend, bla bla bla, Cyber, den man specialen kann. Den ich doppelt drin hatte, wo ich aber dann gemerkt habe, ich habe so viel Feldkontrolle, eigentlich kann ich die nie rausbringen. Ich hatte dann einen an Tag 2 und da war er wesentlich stärker, weil da meine Feldpräsenz eben nicht so hart war. Ja, das war sozusagen mein Tag 1. Bin da auch zu 1 gegangen, soweit ich weiß, ja. Aber Peter ist ja, glaube ich, zu 0 gelaufen und sein Pool war ja angeblich viel schlechter.
Ich war unzufrieden mit meinem Pool Tag 1, aber ich habe echt gut gezogen und habe teilweise davon profitiert, dass meine Gegner ihre Karten nie gelesen haben. Und einmal habe ich gegen Vincent Rallabomiadana, habe ich im Timeout gewonnen, wo ich eigentlich auch nicht gewinnen hätte dürfen. Und ja, ich hatte halt so meine Siege. Ich habe einfach Tag 1 nicht so guter Pool, sehr gut dann gezogen im Spiel. Tag 2 guter Pool, dann teilweise nicht so gut gezogen.
Na gut. Tag 2. Ja, Tag 2, was war denn dein Pool da besser?
Da hatte ich ein Armshield, aber das war dann im Spiel eh nicht so toll, wie es in dem Testspiel waren, weil ich nie meinem Gegner erlaubt hat, sein Monster zu haben. Aber
ich fand's brillant, das Armshield, da bist du sehr gerne immer reingelaufen. Oder meine Gegner allgemein.
Gegen mich hast du es gar nicht aktiviert.
Natürlich. Ich glaube, es spielt einfach.
Hast du gegen mich zwei Memories of the Adversary, also aktiviert?
Ja, Memory habe ich auf jeden Fall auch öfters aktiviert. Die war gut. Auf dein Barbaros.
Ja, immer. Und dann kam dein Barbaros und hat mein Feld genommen.
Das war ja mein Plan. Ich habe gesagt, auf dem Weg zur Halle, ich brauche eine Cyberdose für Comebacks. Ich brauche ein Barbaros. Damit gewinne ich immer, wenn ich Barbaros habe. Und dann habe ich gesagt, noch ein paar gute Fallen, sowas wie Memory und Armshield. Und dann ist die Sache gegessen und so kam es dann auch.
Kann ich gleich einwerfen, welche Karte war für euch jetzt nach dem Testen und nach dem Turnier, was sagt ihr, was ist die stärkste Karte in diesem Format? Also für euch persönlich.
Im Sealed-Format?
Ja, in dem Sealed-Format jetzt. Wenn ihr eine auswählen
müsst. Barbaros Cyberdose heißt sie. Barbaros Cyberdose.
Also ich glaube, Memories of an Adversary ist so die unfairste Karte. Cyberdose auch. Allerdings bei Cyberdose kommt es auf deinen Pool an, weil ich glaube, der besitzt dann öfters, dass du einfach sonst nicht genug Monster spielst und dann überrennt dich dein Gegner. Also es bei den meisten Karten kommt es drauf an, wie der restliche Pool ist. Dings, Memories of an Adversary ist immer Bombe.
Es gibt ja so eine goldene Regel im Sealed, die heißt, ja, spiel immer mindestens die Hälfte deiner Karten Monster, also 15 Monster. Also wenn man natürlich Cyberdose in ein Deck dann einbaut, was weniger wie 15 Monster hat, kann es halt zu Problemen kommen, dass wenn man sie flippt, dass dich dagegen einfach aus Versehen überrennt und du trotzdem stirbst.
Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hatte. Ich glaube, ich hatte nur um die 13 Monster maximal.
Es hängt auch davon ab, wie viel Ziehkarten du hast, ja, weil wenn du mehr Ziehkarten hast, musst du wieder weniger Monster spielen, also dann ja. Tut sich diese Gesamtverteilung Monsterzauber fallen wieder natürlich verändern. Aber so grundgenommen halt. Na gut, Gegner, was, also allgemein, wie waren eure Gegner? Gibt's irgendwie so eine Zusammenfassung, also eine Auffälligkeit bei euren Gegnern? Und dann, wer war euer stärkster Gegner oder was war euer schwerstes Match?
Ja. Also ich hatte eine Zusammenfassung von meinen Gegnern, war es waren Freunde bzw. Teammitglieder von mir.
Also Tag 2.
Ja, Tag 1 hatte ich gegen Rodrigo gespielt, Tag 2 dann gegen Claudio, also halt Patrick, der früher im Team war, und Sona und dann Grüner. Der stärkste Gegner war sicher Grüner, weil er sehr gut gespielt hat und einen sehr guten Pool gehabt hat. Also das, er hat mich ja eigentlich 3-0 besiegt, wenn wir ehrlich sind. Aber Tag 1 waren teilweise auch ja richtig schlechte Spieler, oder?
Ja, Michel, bitte.
Ja, bei mir war's strange. Tag 1 habe ich halt nur gegen Steve Haberland verloren, der dann schön verdient 33. wurde. Steve hat sich an Tag 1 sehr gegönnt mit Grace, Schlange, Moff, ja. Also er hat sich gefühlt wie in den alten Zeiten, ne? Immer schön die Schlange holen, immer schön damit Vorteile erwirtschaften. Und wenn man den richtigen Pool dafür hat, dann ging das auch ganz gut. Er hat mich, als aller Einziger wirklich so hart mit Vorteil dominiert, dass ich einfach nichts mehr tun konnte. Einfach schon allein mich mit Vorteil gebieten und dann immer noch sagen, ja, ich habe immer noch den Barbaros auf der Hand, wenn du mal irgendwas hast, ja. Da wurde ich auch zum ersten Mal von Barbaros genommen und dann habe ich mir gedacht, boah, diese Karte will ich auch haben. Weil es einfach super unfair war. Ja gut, dann Tag 2, bei mir ging es nicht gut los. Ich war zu 1 schon, da eigentlich einen ganz guten Pool. Erstes Spiel Draw gegen jemanden, der einen harten Beatdown-Pool hatte mit diesem 3000er Antriebsgolem, der auf mich eingeschlagen hat, wo ich dann irgendwas drauf spielen musste, damit er nicht so viel Trampelschaden macht, damit er in die Cyberdose rennt, damit durch die Cyberdose noch irgendwas kommt. Aber dadurch, dass ich das zweite Spiel im Timeout gewonnen habe, sozusagen, gab es einen Draw. Dann habe ich gegen Sona gespielt, der neben mir beim Deckbau war und gesagt hat, er hat einen Bombenpool gehabt. War auch 1-0 für ihn, nach langem Kampf dann 1-1. Kurz vor Timeout hat er dann gesagt, okay, er will keinen Draw, er gibt halt kurz vor Timeout auf. Und dann haben wir das dritte Spiel noch angefangen. Wo er dann im Timeout einfach, wo hatte ich glaube ich 4 Monster und er hat angefangen und dann habe ich das Timeout verloren und dann hat er den Sieg gehabt. Schade, drittes Spiel habe ich dann im Timeout selbst gewonnen wieder. Ja, also ganz knapp nur reingerutscht sozusagen mit einem Sieg, einer Niederlage, einem Unentschieden, waren alles knappe Spiele. Und dann ging es weiter in den Tops mit Jay Quincy. Also in Tops habe ich alles 2-0 gewonnen, alles. Also da ging das Deck so richtig gut los. Alles genommen. Jay Quincy, dann Piran, dann der Holländer, der gegen mich einfach Spielfehler auch gemacht hat. Er hatte deine wildesten Kombos ausgepackt mit Valkyrie, Doppelsummon-Schuss, dann diesem Chevalier Premature-Schuss, Nuzzler-Schuss, aber er hat den Fehler gemacht, er hat mir einen Botanical Line, der auch im Finale gewonnen hat, nicht weggeschossen, den Defense, und ist dadurch in Armshield gelaufen. Und dann habe ich ihm Damage to Mirror Wall gemacht und dann waren seine letzten 700 Lebenspunkte auch weg. Ja, zweites Spiel habe ich ihn dann einfach dominiert. Und dann kam schon Peter im Finale, wo ich eigentlich, wie gesagt, das erste Spiel, ich habe mir gedacht, alles klar, wir chillen ein bisschen, irgendwann kommt der Barbaros, so kam's. Gut, dass der nach der Cyberdose kam, wo er nur die, du hast ja nur die Sire gesehen und ich hatte den Barbaros schon auf der Hand, habe gedacht, alles klar. Sette, du hast noch überlegt, ob du 3 Set hast oder sonst was, es waren auf jeden Fall insgesamt die 5 Set voll, da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, wenn da nichts negiert, Dingsbums dabei ist, nachdem wir noch geredet haben, dass du sowas eh nicht Main spielen würdest wie Breakthrough Skill oder so, habe ich mir gedacht, okay, der Barbaros kommt sicher gut durch, kam dann auch gut durch. Und im Spiel 2 war der genauso heftig. Aber ja, da gab es dann den Joshua Schmidt-Move mit, du machst nicht genug Schaden, weil ich einen Wabuku habe. ein wenig tragisch.
Okay, aber wenn ich, also so, wenn ich noch meinen Eindruck schicken kann. Also ich hatte das Gefühl, dass wenn man jetzt zielt spielt und man spielt gegen Gegner, spielt man erstens gegen unerfahrene Spieler und zweitens gegen Spieler, die sich, also Spieler, die sich ihre Karten erstens nicht durchlesen und dann zweitens nicht wissen, wie sie spielen sollen. Das heißt, wenn du jetzt ein guter Spieler bist und du merkst, dass der Gegner hat einen guten Pool, dann ist alles, was du eigentlich tun musst, du wartest ab, bis sie einen Fehler machen, ne? Weil die werden ihre Karten einfach voreilig aktivieren oder im falschen Moment und du kannst eigentlich abwarten, bis sie sozusagen, also du musst sie nicht pushen oder aggressiv spielen, sondern du wartest einfach und dann machen sie irgendwann einmal einen Fehler und du gewinnst, obwohl deren ihr Deck eigentlich viel besser ist, ja. Meistens lesen sie die Karten nicht und probieren so, denken halt Karten, worum steht, ja, kannst du nur, aktiviert sich nur, wenn du angreifst, denken sie, okay, das geht auch, wenn sie angegriffen werden. Dadurch haben sie schon einmal Minus. Oder sie probieren Karten zu einem Zeitpunkt zu aktivieren, wo es nicht geht, weil sie die Regeln nicht kennen. Also ich glaube, das ist ein... Und hin und wieder, wenn du merkst, dass der Gegner einen zu starken Pool hat und zu gute Removals, musst du einfach aggressiv spielen, dass er glaubt, er muss seine Karten sofort machen, weil sie immer Angst haben, sobald sie Schaden nehmen. Weil es gibt gewisse Spieler, die wollen einfach keinen Schaden nehmen, ja. Und wenn du jetzt angreifst und sie haben nichts am Feld, dann machen sie halt, ja, okay, ich switch den in Defense, weil ich möchte keinen Schaden kriegen.
Aber ich glaube... Ja, erzähl.
Also ich glaube, dadurch gewinnt man als guter Spieler sehr viele Spiele am ersten Tag, weil es einfach, weil eigentlich sehr wenig gute Spieler, also irgendwie, es waren ja nur, glaube ich, zwischen 500 und 600 Leute, also viele Leute hatten irgendwie Angst vor dem Sealed oder es war eine schlechte Stadt oder eine schlechte Zeitung, also es muss ja einen Grund gegeben haben, also ich glaube, es liegt am Format, dass da weniger Spieler als wie sonst gekommen sind.
Also ich glaube, grundsätzlich liegt es am Format, dass weniger gekommen sind, aber bei dem war es noch mehr, dass die Leute so begeistert sind von der Banlist und nicht einfach Seal spielen wollten. Das ist, wenn die Banlist schlecht gewesen wäre, dann hätten sicher viel mehr, wären mehr gekommen.
Aber nochmal, um Finale zu sagen, ne? Ich glaube, Peter war so der Einzige, der das wirklich hart ernst genommen hatte. Ne? Wenn ich überlege, dass du eigentlich schon verloren hast, das erste Spiel, aber dann erstmal mein Grave auswendig lernen willst, weil ich fast decktot war, damit du alle meine Karten kennst.
Ja.
Da hab ich mir nur immer gedacht, okay, jetzt habe ich die Cyberdose geflippt, scheiße, deine Monster kenne ich. Ich habe einfach die Zauberfeinkarten schon direkt wieder vergessen gehabt. Das war ein bisschen tragisch. Ich war mir auch einfach zu faul, die zu merken, keine Ahnung. Ich habe einfach gehofft, dass du sie settest, dass sie durch Barbaros draufgehen.
Das heißt, ja. Wie ist das jetzt eigentlich, wenn man, weil das wäre ja sowieso für uns, also wie ist das, wenn man in einem Finale jetzt gegen einen Freund spielt? Also gegen jemanden, den man kennt, mit dem man eigentlich auf den Events abhängt und
also es war eigentlich sehr angenehm. Es war auch damals in Sheffield gegen Rodrigo sehr angenehm.
Ja, weil du gewonnen hast.
Ja, nein, aber das war so das ganze Spiel recht gechillt. Und diesmal, ich bin ein bisschen mich hat's geärgert, dass ich später fertig geworden bin als Grüner, weil ich halt weil jetzt Zeit hatte, irgendwie zu erfahren, was ich in meinem Deck habe. Ich weiß eh nicht, ob das gemacht hat, aber ich mache das halt immer. Vor allem im Seal, das ist wichtig. Und dass ich keine Zeit dafür hatte. Und letztes Jahr war ich vor Rodrigo fertig und habe mir einfach noch sein Featured Match angesehen und wusste eigentlich ungefähr, was mich erwartet, auf welche Karten ich achten muss. Und das hat mir gefehlt. Und deswegen bin ich mit ein bisschen einem schlechteren Gefühl ins Finale gegangen als normalerweise. Aber sonst, es war recht angenehm. Ich glaube, wir haben recht viel geblödelt und sind deswegen auch mitten im zweiten Spiel ins 60 Minuten Timeout gekommen.
Ja, Timeout im Finale.
Das war ja sowieso. Sicherlich. Das erste Spiel hat 30 Minuten gedauert, war okay, und das zweite hätte auch wahrscheinlich 32 Minuten gedauert, ja. Also ist halt so ein bisschen, ich meine, ich habe viele Karten, wir haben immer so kleine Sachen nachgefragt, denn dies, das, dann irgendwelche Fotos, die gemacht wurden vom Feld. Da soll. Naja. Egal. Sagen wir mal so, ich habe immer noch ein Trauma von diesem zweiten Spiel, dass ich das nicht gewonnen habe. Insgesamt weiß ich nicht, ob ich das verarbeitet hätte, weil das war schon echt hart krass.
Na, mich haben gleich mal zwei Leute so, wie ist es gegen Michel im Timeout zu verlieren und so, und haben auf die Art, Michel kommt immer ins Timeout und jetzt gewinnt er dadurch eine YCS, und dann sage ich, habt ihr das Feature-Match gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen. Ich habe nur gelesen, du hast im Timeout verloren. Und dann sehe ich ihn, ja, ohne Timeout hätte es Michel noch deutlicher gewonnen. aber es ist dann... Ja, das dritte Spiel war bitter, weil der Judge hat einen Fehler gemacht. Also der Judge, wir hätten eigentlich würfeln müssen, wer beginnt. Das weiß ja keiner. Aber der Judge wusste es, und es ist ihm aber erst eingefallen, als Michel schon begonnen hat. Und ich hätte redrawn sollen im dritten Spiel. Aber ja, nicht gemacht, weil ich hatte halt, wie heißt die Karte, die man im Damage Calculation aktivieren kann, aber nicht Prideful Roar ist?
Half Counter.
Half Counter, genau. Hab mir gedacht, nein, ich redraw nicht, aber ich hätte länger überlegen sollen und hätte redrawn sollen. Und mir war das auch irgendwie unangenehm, weil ich wäre mir auch komisch vorkommen, wenn ich jetzt so den Sieg noch erschleiche. Aber deswegen, ich wusste ja, dass Michel diese komische Lanze, also dieses Kleid im Deck hat. Und habe mir überlegt, ob ich jetzt angreifen soll oder nicht. Und habe mir gedacht, okay, wenn ich gewinnen soll, dadurch, das ist ein Timit, dann ich mache einfach, greife einfach an, hoffentlich hat er es nicht. Wenn er es hat, dann verdient er es sowieso zu gewinnen. Und es kam halt noch dazu, dass ich sowieso wusste, okay, wenn wir jetzt beide warten, kriege ich zum dritten Mal diesen scheiß Barbaros ab und mein ganzes Feld ist leer und ich bin sowieso tot. Und auch noch, weil er jetzt bald durch Scherbe der Gier gezogen hätte, ich mir gedacht, okay, ich gehe jetzt all in, wenn es sein soll, soll es sein, wenn nicht, dann nicht und ja.
Die Sache war ja, ich habe einen Redraw genommen, ich hatte auch meinen ersten Standteil Memory, ja. Also direkt eine tote Karte, dachte mir, okay, alles klar, die brauchst du nicht. Hab den Redraw genommen, hab dann halt direkt so Desiree und Barbe ausgezogen und Scherbe, dachte mir so, boah, tote Karten ohne Ende. Hab dann ja drei gesettet, hab Scherbe gesettet, weil ich dachte einfach so, okay, zwei Züge, mehr geht das nicht, blöffst du einfach runter. Ich weiß nicht, hat das irgendeine Auswirkung auf dich gehabt, nachdem ich dann erst nach meinem zweiten Zug sozusagen die Scherbe aktiviert habe? Hattest du irgendwie dann gesagt, okay, alles klar, ich hab nix oder...
Nee, also dass du drei gesetzt hast, also ich glaube, es wäre natürlich besser gewesen, die Scherbe gleich zu aktivieren und vor allem dadurch, dass ich gesehen habe, du settest die Scherbe und aktivierst sie dann, habe ich mir auch gedacht, die Karten, die jetzt schon unten liegen, das sind eher Bluffs, also es war eher kontraproduktiv dann in meinem zweiten Zug und dass halt nur die neuen was sein können.
Na gut.
Ja gut, sagen wir mal so, ich habe den Trooper dann gehabt, ich habe durch den Trooper das Dress gezogen, wo du dann gesagt hast, wenn du die Karte hast, dachte ich mir, okay, jetzt habe ich sie gezogen und danach habe ich direkt noch Hearthstone gezogen, wo ich mir dachte, okay, jetzt, wenn du angreifst, bist du sicher tot. Und dann hast du auch zum Glück angegriffen.
Wie fandet ihr eigentlich diese Retro-Regel, die es jetzt neu gegeben hat, im Vergleich zu Sheffield?
Super.
Also würde ich sagen, das sollen sie weiterhin beibehalten.
Ja, und diese Redraw-Regelung. Ich finde die Redraw-Regelung super. Einmal pro Match. Ich hebe sie mir eigentlich immer für Game 3 auf. Meistens gab es in Tops gab es kein Game 3 für mich, außer im Finale, also habe ich die Redraw nie benutzt. Und ja, aber wenn, finde ich es cool. Einmal ist okay, man muss sich das aufsparen, passt.
Ja.
Okay, das heißt, jetzt gehen wir befinden uns jetzt nach dem Event. Michel hat gewonnen, Peter ist Zweiter, es haben sich trotzdem alle gefreut. Dann glaube ich, gab es noch einen Belgier oder Holländer, der Dritter geworden ist. Weiß leider nicht, wie der heißt. Und Sona war Vierter. Also sehr erfolgreich für Deutsche und Österreicher. Sie haben alle gejubelt. Und was können jetzt nachwirken, was können Sie für Tipps geben an Leute, die sagen wollen, oh, cool, jetzt habe ich Sheffield gelesen, jetzt habe ich Brüssel gelesen. Irgendwie klingt Ziel cool. Ich möchte auch mitspielen. Ja? Was müssen die beachten oder...
Michel?
Ja. Testen. Man muss, es gibt da Leute, die gehen da hin und sagen, okay, ich lese mir die Karten mal durch und sonst was. Die brauchen aber viel zu viel Zeit, als diese man diesmal 20 Minuten hat, die man fürs Deck baut. Das ist einfach viel zu wenig sonst. Man kann hingehen zum Spaß haben, dann kann man auch vielleicht einen Top einfach schaffen. Gewinnen wird man nicht, das kann man einfach sagen. Dann kann man sich vorbereiten. Und wenn man sich vorbereitet, man hat super Chancen. Und es kommt eigentlich auf jeden selber drauf an, wenn man viel testet. Hat man natürlich auf jeden Fall größere Erfolgschancen, wenn man viel testet mit einem normalen Deck.
Also, ich glaube, Michael hat eh schon alles erwähnt. Ich bin mir nicht sicher, hast du gesagt, dass man testen soll?
Ja, er hat gesagt, viel testen.
Sehr. Sehr viel.
Möchtest du noch was hinzufügen, Peter?
Testen. Na, und auch die Regeln kennen.
Na, also es ist sehr wichtig, dass man auch viel Praxis hat, weil durch das Starten, Ziehen und Testen passiert halt viel, aber die Regelfragen, ja, wie gewisse Karten miteinander interagieren, das passiert eigentlich immer nur dann, wenn du jetzt viel mit Sealed herumtestest und gegen andere Decks spielst, weil du da diese eigenartigen Kombinationen an Plays zusammen bekommst, ja, wie zum Beispiel, ich greife mit dem an, du machst das, ich mach das, oh ja, und wie schauen die Regeln dazu aus in dem Fall, ja, Oder wie es zum Beispiel so wie, ich dachte, es gibt so diese Maschinengewehr-Kombo, wo man einfach diesen Evocator-Ritter hat und dann diese Equipment.
Funktioniert noch nicht.
Na, funktioniert nicht, weil ich glaube, weil ein Wenn oben steht, anstatt ein If auf dieser Spielfeld-Zauberkarte und dadurch ist das Letzte, was passiert ist, dass eine Karte am Spielfeld zerstört wird und nicht, dass die Equipment am Friedhof gelegt wird. Und wenn es bei der Equipment ein If wäre, dann wäre komplett egal, dann triggert sie immer, weil sie ein If ist und die kann nicht ihr Timing verpassen. Und dadurch, dass es ein Wenn ist, kann sie Timing verpassen und dadurch kannst du zum Beispiel nicht das gegnerische Feld schießen. Aber
schade, Claudio.
Ja, ich habe sie eh nie gezogen, ja, oder nie gehabt. Nicht eine um eine Kombo der Karten.
Funktioniert.
Aber ich habe es jedem erzählt.
Also bei den Ruling-Fangen zum Beispiel so Sachen mit den Fallenmonstern. Was ist, wenn Doom Calibur Knight Soma the Spirit angreift? Aktiviert sich dann der Effekt und zählt das als Effektmonster? Oder wenn ein Fallenmonster auf den Friedhof gelegt wird durch einen Kampf, kann man dann Purpilia, Fawny, Dragon, diesen Planetardrachen spezial beschwören, war es ein Monster oder nicht? Also es gibt so viele komische Regelfragen, die auch wenn man im normalen Spiel gut ist mit Regeln, wo man einfach nachschauen muss.
Weil es einfach nicht so häufig vorkommt.
Ja.
So aus dem Nichts. Wie könntet ihr die Dominanz von den guten Spielern erklären? Weil YCS, ich glaube, da waren 32 Leute und da waren 12 bekannte Namen und sowieso Top 4 waren 3 bekannte Namen, also auch, also es spiegelt irgendwie das jetzt sogar noch stärker als wie von der YCS Sheffield. Was ist der Grund dafür?
Also ich finde es eigentlich schade, dass man sich das fragen muss, warum gute Spieler gut abschneiden bei einem Turnier. Also es ist eher die Frage, was läuft falsch, dass es in Constructed nicht auch so ist. Aber ich glaube, es ist erstens dadurch, die Leute, die man als bekannte Spieler sind, sind meistens noch von früher bekannt, weil sie eine Faro-Tour gewonnen haben, viele. Deswegen sind die das Format besser gewöhnt und kommen da dann wieder in die Tops oder einfach in die Tops. Und es ist, wie ich schon mal gesagt habe, die guten Spieler brauchen sich weniger vorbereiten. Und alle Jugendspieler sind faul und bereiten sich nicht vor. Und dann hast du halt die, die sich vorbereiten, die toppen. Und dann hast du halt die guten Spieler, die sich nicht vorbereiten brauchen, um zu toppen. Und dann hast du die schlechten Spieler, die sich nicht vorbereitet haben und dann einfach nicht toppen.
Ja. Okay, also liegt das auch nicht irgendwie so an dem Format oder so? Oder weil zum Beispiel, es ist auch sehr viel, also man muss ja sehr spontan sein, weil man kriegt jetzt einfach irgendwelche 50 Karten und muss die besten 30 rausfinden, im Notfall sogar Kombos erkennen und Karten abschätzen, wie gut sind sie, wie schlecht sind sie. Das ist ja was du, also in so einer kurzen Zeit kriegst du das ja normalerweise bei Standard nicht, weil da oder bei Typ 2, da kannst du dich ewig lang vorbereiten, ewig lang testen, immer das Gleiche. Du musst eigentlich schon wissen, welche Karte wie stark ist. Aber da ist irgendwie so, du musst dich hinsetzen und dann alles, was du hast, ist eigentlich dein Kopf. Ja? Du hast doch keine Deckliste irgendwo oder kein Metagame, wo du kopieren kannst.
Ja, das glaube ich, haben halt einfach die guten Spieler ein besseres Gefühl dafür, welche Karte dann noch gut ist im Deck und wie sie das Spiel gewinnen und einfach dann diesen Plan haben. Wie Michel sagt, mein Plan, also dass man dann halt, wenn mein Gegner Faxen macht, mache ich irgendwann Cyberdose und Barbaros und erkennen halt den Plan und dann die anderen denken sich zwar auch super, ich habe Barbaros und spielen dann für 1-9 aus. Was auch nicht schlecht ist, habe ich auch oft gemacht. Also habe ich eigentlich viel öfter gemacht als
verdient. Immer gemacht, ich habe mich so gewundert.
Ja. Ja, weil er Call und Pre-Major hatte. Das heißt, Wenn du den einmal tötest, dann hat er Pre-Major mit Zephyros Combo, dann kommt er 3000er, dann holt er wieder Pre-Major, macht er wieder 3000 oder er macht Call. Also das war Peter sein Plan. So stirbt, kommt mit 3000 wieder.
Mhm. Nicht so schlimm, weil ich habe da meine Fallen noch. Wenn Barbaros mit Effekt kommt, habe ich
nicht.
Deswegen, ich keine Ahnung. Du hattest auch, glaube ich, an deiner Stelle hätte ich viel mehr auf Combo gespielt. Ich habe Zephyros im Grave, ich nehme mir Barbaros wieder auf die Hand, special den. Macht dann Call Pre-Major, macht dann Barbaros Effekt oder so.
Ja, ich hab einen anderen Spielstil. Also, ich habe schon auch oft mit Zephyros und Pre-Major und so Faxen gemacht, aber ich habe eigentlich geschaut, dass ich immer so pushe und in der Position bin und nicht irgendwie, also dieser Barbaros-Kombo, das war mir, da habe ich seine Monster und seine Backrow lieber einfach einzeln hintereinander gekillt und ja.
Ich habe das lieber einfach im Feld genommen. Und
Was gibt's für Verbesserungsvorschläge jetzt allgemein? Also wir haben ja schon ein paar gehört, wie man die Organisation besser machen hätte können, mit zum Beispiel der Feature Mesh Area. Gibt's irgendwelche Verbesserungsvorschläge zum Beispiel zu dem Sealed Pool, so wie der gemacht worden ist?
Ich bin schon gespannt, wie sie den dritten machen. Ich finde, es ist schon eine Verbesserung vom ersten auf den zweiten. Der erste hat zwar mehr Spaß gemacht, weil du hast die ganze Zeit irgendwelche coolen Kombos gehabt und Monster ausgespielt und einzelne Tributmonster Monarchen gehabt, aber jetzt der zweite, das war ausgeglichener, weil beim ersten hast du noch mehr lacken können und einen guten Pool haben und jetzt war es eigentlich so, du hast dir bis auf wenige Massenvernichtungswaffen wie Cerberus und Barbaros und Photon Wyvern hast du dich eigentlich langsam hochspielen müssen im Vorteil und also es geht in die richtige Richtung, aber ich denke mal, sie müssen den nächsten wieder ganz anders machen. Also wenn sie den nächsten wieder machen mit einfach nur dein Monster mehr ausrüsten als das andere oder das gegnerische Monster Defense sehen, dann wird es irgendwann langweilig. Also vielleicht bauen sie das dann wieder mehr auf Einsterne-Tribute auf oder keine Ahnung, was sie sich einfallen lassen.
Michael? Ja. Ich denke mal, sowas wie Phoenix Jane wäre wieder ganz cool gewesen, weil einfach um diese Barbaros-Effekte sonst was aufzuhalten, man hat ja nur Breakthrough-Skill oder Chalice sonst im Pool gehabt. Ansonsten fand ich super gut, man könnte einfach noch ein bisschen, man muss keine Broken-Karten haben, man könnte noch ein bisschen mehr dieses ältere Format machen, indem man sagt, okay, man spielt mit Sakuretsu Armor oder Ruine oder sowas und dann einfach nur Beatdown-Battle mit Monstern, ja. Dann lohnt sich auch manchmal eben diese Tributmonster nicht mehr, aber wenn man dann wieder einen Möbius oder sowas reinpackt, dann ist der wieder super gegen Sakuretsu Armor oder so. Oder, keine Ahnung, man hat ja auch diese Formate mit Didi Assailant und Didi Warrior Lady gehabt und so. Und dann hat man halt auch Didi Survivor gehabt, da hat man dagegen gespielt und so. So ein Format könnte man locker wieder aufziehen, wo man mit Rotas und so um sich wirft. Und Warrior Returning Alive. So,
einfach, Luke.
so voll witzige Sachen könnte man da einfach spielen. Also sehen wir dieses Warrior-Format, was man früher schon mal hatte, mit ein bisschen Schutz. Meinetwegen ist auch wieder aus so einem Gemisch, wo Cyber Phoenix gespielt wurde, wo dann Saku scheiße war und dann Ruine wieder gut und so weiter. Also ich glaube, man kann sich da ein bisschen an den älteren Formaten eben orientieren und dann diese Problemschwerpunkte in dieses Pack reinwerfen.
Michel, du hast vollkommen recht. Ich finde die Idee, dass man mit Saku und so spielt, das ist echt cool, weil da gibt's ja auch schon so viele Karten, da kannst du Prison, also du kannst so viele verschiedene reinpacken, dass jetzt die ganzen verschiedenen Defense-Dreher hat, könnte man die ganzen Angriff-Aufhalter spielen. Und was mir auch im ersten Format recht gut gefallen hat, ist die Kochi. Ich mag einfach die Kochi so gerne. Also vielleicht wirklich, und das haben sie ja bis jetzt, haben sie keinen Reap oder Don Saluke drinnen gehabt, der Handkarten, klar, nur die
Gemini-Elf.
Aber bei denen musst du eben warten, also da kannst du dich darauf vorbereiten. Und vielleicht, weil, wie gesagt, ich glaube, sie müssen das nächste Format wieder, sage ich, komplett anders aufbauen, aber es wäre eine coole Idee, wenn sie es so mit Monster, mit Angriffszerstörer machen und dann so mit Don Saluke und Dekochi.
Ja, ich hab mir dieses Structure Deck Battle ein bisschen so mit anderen gespielt, da eben mit diesem Krieger der Einöde, Lady, bla bla bla. Also ich fände es, wie gesagt, ganz cool, wenn man diese ganze Krieger-Engine reinpackt und eben auch mit dem Anti-Engine von Didi Assailant oder sowas. Dann kann man ja auch, wie gesagt, sowas wie BTH, wo dann wieder doof ist, oder Prison ist ja dann auch doof sozusagen gegen Didi Survivor. Und dafür ist halt dann, was ich, eben Cyber Phoenix und Dekochi so könnte man reinpacken oder eben Cyber Dragons wieder dazu und so. Das sind so, wenn man die beiden zusammenpackt, das ist ein super Format eigentlich.
Schreibt mir mal eine E-Mail mit dem Vorschlag.
Ja, oder sie werden sich einfach den Podcast anhören, das ist natürlich auch möglich. Dann noch was, also eigentlich hieß das Battle Pack ja War of the Giants und wenn man sich dann aber die Top-Listen durchschaut, kommt man drauf, dass eigentlich sehr wenige dieser Giants, also dieser 2 oder 3 Tributmonster überhaupt gespielt worden sind. Ist das dann nicht auch irgendwie so, dass da vielleicht entweder der Support zu schwach ist oder das einfach nicht funktioniert hat? Weil so Karten wie Baumfrosch waren meiner Meinung nach zum Beispiel angekündigt so als eine der besten Karten, aber wenn man keine Zauberfallenkarten hat, hat man verloren. Das ist Baumfrosch, war eigentlich eine der schlechtesten Karten. Mhm. Das gleiche war so mit Sinister, weil es einfach, okay, hat zwar 100-100, kommt jedes Standby-Phase, aber wenn man die immer settet und der Gegner greift immer an, dann, man kriegt keine Position. Es gibt sehr wenige Karten, dass man irgendwie wieder, wenn der Gegner 3 Monster hat und du hast keine, gibt es einen Cyber-Char, der kann das wieder ausgleichen oder ein Feind Mega-Cyber und das ist es. Und irgendwie hat es ja dann nicht funktioniert, dass man eigentlich so, weil sie haben so angekündigt, ja, du musst so hart auf Tribut spielen und wer das bessere Tributmonster hat, der gewinnt. Das ist da irgendwie dann nicht passiert.
Also ich hatte bei meinen Testspielen schon häufig Pools, wo ich mich auf Tributmonster fokussiert habe. Das ist ja manchmal echt guten Support. Du hast ja, diesmal hast du Dandelion gehabt, diesen Tansania, den Nordic Beast, der 2 Token macht, und dann noch diesen Hamstrad. Also du hast 3 Dings, wo du instant, wenn die im Kampf zerstört werden, halt 2 Token tributieren hast. Dann hast du dieses Photon Token Machkarte gehabt, du hast Starblast gehabt, du hast Mausoleum gehabt, also du hast schon viel Support gehabt, nur man braucht halt dann den richtigen Pool, und auch A Hero Emerges ist ja super, um Tributmonster rauszulegen, und es war halt ein paar Tribut, also die besten Tributmonster waren sowieso der Photon Wyvern, der Dark Lord Desire und Dark Magician of Chaos. Und wenn du die halt, und der 3000er, der antike Antriebsgolem, wäre es auch super. Wegen dem habe ich ein Spiel verloren in den Top 16, war das, Top 8 war das gegen den Italiener, weil er den rausgelegt hat und ich einfach nichts machen konnte und der so viel Druck macht, weil er auch durch Defense bricht.
Ja, aber trotzdem, häufig kommt es ja trotzdem nicht vor, dass die gespielt wurden, oder? Das ist ja, wenn dein Pool nichts anderes anzubieten hat, dann musst du das halt spielen, aber du gehst nicht her und sagst, du spielst das, weil es stärker ist wie der Beatdown-Plan.
Doch, also wenn mein Pool mir das erlaubt, dann habe ich auf das gespielt. Also wenn ich zum Beispiel gehabt habe, eine Karte, die Token macht und ein Hero Emerges, dann habe ich schon geschaut, dass ich gute Tributmonster dazu habe. Also, ja, Hero Emerges heißt. Also wenn's der Pool, natürlich muss es der Pool erlauben, und wenn der andere Plan gerade besser ist, es ist natürlich immer leichter, den anderen Plan zu haben, weil du dafür weniger Kombos brauchst. Aber wenn du die paar Kombos hast, dann war das eine ziemlich gute Strategie, meiner Meinung nach. Nur die Götterkarten waren Müll.
Michel?
Ja, ich habe diese ganzen Sachen direkt weggelegt. Mausoleum, Starblast, die habe ich mir gar nicht durchgelesen. Die waren für mich direkt unten durch, die waren weg. Ich habe gehört eben, dass es dieser kleine Dark End ist, dieser Desire. Da habe ich gedacht, okay, alles klar. Gut, dass ich ihn gezogen habe, dann spiele ich den halt, habe ich mir gedacht. Und Barbaros, wie gesagt, ich wollte nur Barbaros. Der Rest ist eigentlich egal. Barbaros ist mein einziges fettes Tributmonster gewesen. Deswegen habe ich auch die Hamstrate gespielt, weil ich mir gedacht habe, wenn ich den irgendwie schützen kann mit Half-Shot zum Beispiel und Damage Step, wenn er aufgedeckt wird, habe ich direkt 3 Monster da liegen und dann kommt Barbaros.
Mhm. Ansonsten, also ihr zwei seid jetzt beide Besitzer von einer Nummer 106 Giant Hand, also eine von den neuen YCS Preiskarten. Ja. Und jetzt ist die Frage, was haltet ihr von der Preiskarte im Vergleich zu jetzt den früheren Preiskarten? Macht es Sinn, dass man jetzt wirklich spielbare Preiskarten druckt? Wird das den Preis verändern? Also das ist sicher auch interessant, das zu erfahren.
Ja, sagen wir mal so, früher Crush Card, Sarko, es waren super spielbare Karten. Da konnte man, wenn man ein Event gewonnen hat, hat man direkt wieder gute Chancen gehabt aufs nächste Event, weil man einfach einen riesen Vorteil hatte. Dann diese anderen, die Bauer sagt, die waren ja eher nicht so gut. Ich finde, es ist so eine Karte, die ist nicht overpowered, aber trotzdem gut. Finde ich auf jeden Fall gut. Ich hätte vielleicht sie gerne noch ein wenig besser gehabt, die Karte, weil sie einfach, nicht, dass sie ein bisschen auch noch mehr wert gewesen wäre, sondern meinte ja, wie gesagt, auch die einfach spielen können. Ja, ein bisschen schade, aber ist schon mal wieder ein Anfang, würde ich sagen.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin besonders froh, weil jetzt halt die Super Rare Karte natürlich dadurch mehr wert ist, weil sonst, wer will eine Super Rare Preiskarte, aber wenn sie gut ist, wenn sie zum Spielen ist, ja, also sie sollen weiterhin bitte spielbare Preiskarten machen.
Sie müssen nicht overpowered sein wie
Crush-Karten,
aber gut spielbar.
Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr unbedingt erwähnen wollt im Zusammenhang mit Brüssel?
Nee.
Naja, nicht wirklich.
Na gut, dann kommen wir auch schon wieder zum Ende von unserem Podcast. Also erstens möchte ich mal sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ihr zwei habt auch echt gut zusammengearbeitet, so das Wort hin und her reichen, zu diskutieren. Möchtet ihr jetzt noch irgendwelche Leute grüßen oder irgendwelche letzten Messages ausgeben in die Welt, in die weite Welt?
Weltweit. Ansonsten, ich muss auf jeden Fall, es ist immer so, es gibt so Leute wie Schein oder Imi, die waren jetzt Barcelona, Frankfurt da und auch Brüssel da, wenn die da sind, dann läuft es einfach, ja, kann ich machen, was ich will. Und ja, ansonsten danke ich dann auch noch Benno Goodyear, der mir einfach die Dragonity-Karten dann gegeben hat, die ich jetzt im nächsten Format spiele.
Ja, ich möchte Holger grüßen und mein Team und ja.
Na gut.
Jeder, der gerne gegrüßt wird.
Ich kann natürlich mal sagen, danke Yoshi, weil ohne Yoshi hätte ich erstens das Ding nicht gewonnen, weil Yoshi sicher gegen Peter gewonnen hätte, weil das war sein Tag, das war Yoshis Tag ohne Ende, wenn er das nicht verzockt hätte, und trotzdem danke fürs Testen.